Ja, ich grüße alle zusammen nochmal. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema, relativ einfaches Thema, aber trotzdem für dafür, was wir in diesem Seminar versuchen zu vertreten, trotzdem ein wichtiges Thema. Das sind die Spaltsätze in der traditionellen Germanistik bezeichnet und gegenwärtig ist das ein sehr oft diskutiertes Thema in der Syntax, aber auch an der Schnittstelle zwischen Syntax und Pragmatik und Syntax und Semantik. Uns interessiert das Thema Spaltung, linguistischer Begriff dafür Cleft oder Clefting, aus der Sicht der gesprochenen Sprache. Und wir werden heute auch in den letzten 15 Minuten, ich verteile hier zwei Blätter, und versuchen wir in zwei Gruppen diese Blätter zu analysieren, zu ergänzen. Da ist tatsächlich eine Tabelle gegeben. Auf ein Blatt ist eine Seite der Tabelle voll und die andere leer gelassen und eine und genau umgekehrt. Und später, also das ist ungefähr diese Tabelle hier, das sind die Auszüge aus Bundestagsreden. Eine Tabelle, eine Version beinhaltet die Sätze der gesprochenen Sprache, so wie sie am Mikrofon ausgesprochen worden sind. Und diese Seite ist leer. Und die Gruppe, die diese Konstellation bekommt, muss überlegen, wie diese Sätze in einer standardgeschriebene Sprache übersetzbar sind. Und da geht es tatsächlich um Syntax, um Satzbau. Ihr braucht dann nichts Semantisches verändern, sondern da geht es tatsächlich nur um Satzbau. Und es gibt dann eine Version, wo wir tatsächlich die aufgeschriebene, von Statisten aufgeschriebene Sätze hier haben. Und eine andere Gruppe muss versuchen zu überlegen, wie könnten diese Sätze ursprünglich ausgesprochen worden sein, rein syntaktisch gesehen. Und dann habe ich zum Schluss eine Tabelle. Wir versuchen vielleicht einen Satz hier auch aus beiden Gruppen aufzuschreiben und zu überlegen, was ist eigentlich da geschehen. Und da habe ich das tatsächliche Blatt, also da habe ich die Gegenüberstellung, wie es dann sich gegenseitig komplettiert. Und dann überlegen wir eigentlich, da hoffe ich zumindest, dass wir sehr deutlich und auf der Oberfläche sehen, woran sieht man die Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache in puncto Clefting. Und mehr kommt es auch vielleicht heute sehr viel, mehr liegt sehr viel daran, heute auch ein bisschen über die Motive zu verstehen. Wenn wir zwei Möglichkeiten, zwei grammatisch korrekte Möglichkeiten haben, einen und denselben Satz auszusprechen, warum wählen wir eine oder die andere Version? Was sind die Motive, die dahinter stehen? Als Sinnbild heute dient tatsächlich die Kernspaltung. Deswegen ist das tatsächlich nichts anderes als Spaltung, aber nicht im, es gibt noch eine Alternative, vielleicht einige, diejenigen von euch, die schon mal mit Ergativsprachen zu tun gehabt haben und vielleicht schon mal etwas von Split-Ergativity gehört habt, gespaltene Ergativität. Also Spaltung ist, es gibt auch Paronomasie in der Syntax, in semitischen Sprachen, wenn ja Hebräisch, vielleicht Bibelhebräisch sehr stark. Dort vertreten ist das Phänomen, wo man tatsächlich zwei identische Stämme oder das Verb spaltet und das als Nominalform im gleichen Satz nochmal einbaut. Also Spaltungen gibt es viele. Wir sprechen heute eine ganz bestimmte Art der Spaltung, belegt unmissverständlich mit dem Begriff Clefting oder Cleft. Dort gibt es ein Poster. Ich werde jetzt erstmal mit dem Poster mich zurückhalten, weil ich sehe, der Poster davor und noch davor, also die Posters werden immer weniger und weniger beschriftet. Vielleicht, das ist auch ein Signal von euch, das wird ein bisschen zu viel, also vielleicht sollen wir das etwas zurückhalten. Also die nächste Sitzung wird tatsächlich kein Poster geben. Mal schauen, wie es dann, wie voll dann die anderen sind, damit wir noch ein Poster hier aufhängen. Also noch ein Poster wird auf jeden Fall geben. Und dort ist meine Erwartung, dass ihr die Cleft-Sätze, syntaktisch gesehen Cleft-Konstruktionen, aus den Sprachen, die ihr lernt und studiert, aufschreibt. Das ist die Aufgabe. Und natürlich die digitale Version auch auf unsere OLAT hochlädt. Übrigens, ich habe heute von OLAT-Team eine E-Mail geschickt. Ich war so überrascht, wie aufmerksam sie sind. Die haben geschrieben, Herr Putz-Kornitzer, Sie haben dort die Workspaces eingerichtet und Sie haben nicht limitiert, dass jeder auch in den Ordnern von anderen reinschauen kann, die Sachen hochladen kann, löschen kann. Und ja, deswegen hätte ich einen Baustein nehmen können, der heißt Aufgaben. Und da hätte ich das alles limitieren können. Vielleicht mache ich das nicht. Aber wir haben uns hier geeinigt, dass wir das nicht tun, dass wir nicht in den fremden Gärten da reingucken. Macht da keinen Sinn. Also so gesehen, ich merke das irgendwann mal, dass die identisch sind. Also einer von zwei hat das irgendwie plagiert. Ne? Ihr wisst, was Plagiat heißt, ja? Wenn man einen Autoren also kopiert, das ist Plagiat. Wenn man zwei Autoren plagiert oder aufschreibt oder copy-pastet, das ist Research, also Recherche. Insofern, wenn ihr plagiert, dann nehmt von zwei, drei Kommilitonen auch gleich. Okay, wir sprechen heute über Cleft. Das ist da im Endeffekt das englische Parade, das Paradebeispiel für Clefting ist eine gesprochene Sprache. Ich weiß nicht, ob ihr, ich beobachte immer, es ist ein Genuss, manchmal amerikanische Präsidentschaftskandidaten in Auftritte zu hören auf Englisch. Das ist so künstlerisch gekleftet, so künstlerisch hervorgehoben, bestimmte Inhalte, die für Wahlkampagne wichtig sind. Deswegen habe ich auch einen englischen Satz hier oder Phrase aufgeschrieben. It is what it is. Ja, also eigentlich ist das demnächst, was ist das rein semantisch gesehen? It is what it is. Was ist das rein semantisch gesehen? Oder welche griechische Maxime wird hier verletzt aus der Pragmatik? Vorschläge, also kein einfach Überlegung. Ähnlich wie die Sätze Geschäft ist Geschäft, Krieg ist Krieg, Lernen ist Lernen, Uni ist Uni. Was ist das? That is what it is. Ja? Ja, weil das uniformativ ist. Uniformativität erreicht man durch Tautologie. Also links und rechts stehen identische Größen. Ja, es gibt keine Thema-Rema. Gegeben, nicht gegeben. Beides sind gegeben. Ja, Krieg ist Krieg. Zwischen Coppola steht Krieg und Krieg. Also links und rechts. Das ist keine richtige Aussage, wie du sagst, weil das absolut null Informativität besitzt. Es ist keine Spannung zwischen alt und neu, zwischen gegeben und nicht gegeben. Gott sei Dank läuft Clefting ein bisschen anders und das werden wir heute sehen. Aber ich habe diese Frage jetzt auch bewusst gestellt. Diese Phrase ist einerseits klar syntaktisch interessant, aber um das wirklich zu begreifen, zu erklären, müssen wir tatsächlich dahinter schauen, ein bisschen weiter schauen als nur Syntax. Und meine Frage jetzt an euch ist, angenommen, ihr fängt ein Gespräch an und euer Überlegung ist, die Aufmerksamkeit des Zuhörers maximalst möglich zu binden, für euch zu gewinnen. Ja? Stellt euch jemand an, einen Zuhörer, der so ein bisschen verpeilt ist, der hat viel im Kopf und er braucht aber für die Story, die ihr gerade zu erzählen habt, maximalst mögliche Aufmerksamkeit. Denkt auch manchmal, also das ist wirklich unbewusst, dass wir jedes Mal, wenn wir anfangen zu sprechen, versuchen, den Hörer möglichst stark zu integrieren in dem, was wir sagen. Ja? Das ist wirklich unser genuines Interesse. Das bringen wir in ein Gespräch mit. Wenn dieses Interesse nicht geben würde, müssten wir auch nicht eigentlich sprechen. Also wir wären ja nicht motiviert zu sprechen. Wir fangen an zu sprechen, weil wir ein intrinsisches, ein mitgebrachtes Interesse haben, den Hörer mit einzubeziehen, zu integrieren. Ich unterstreiche diese Sätze, weil das, was wir heute besprechen, ist auch sehr stark dadurch motiviert, dass wir den Hörer sehr stark in dem integrieren möchten, was wir zu erzählen haben. Wie würdet ihr ein Gespräch anfangen? Was wäre das? Ja, Aufmerksamkeitsbindung, das ist das Ziel. Gib mir irgendwelche Phrasen, Sätze, expressiva, irgendwelche Signale sprachlichen, die das gewährleisten würden. Du warst der Erste.
Hey, weißt du schon?
Hey?
Hey, weißt du schon?
Hey, weißt du schon? Sehr gut.
Vielleicht schon so ein bisschen schlagzeilenmäßig? Also
Also ist eine schöne Beschreibung, aber zeig mir irgendwas. Also sag mir einen Satz.
Mord.
Ja, Ausrufezeichen mit Mord, ja. Okay? Also hinter ich, hinter hey würde ich auch Ausrufezeichen setzen, ja? Deswegen nehmen wir Mord und hey als Ausrufezeichen vielleicht zusammen. Und dann das zweite, was du gesagt hast, weißt du schon. Okay, Punkt, Punkt, Punkt mit Fragezeichen. Vorschläge noch? Ja?
Du kennst doch, und dann kommt die Geschichte.
Du kennst doch, ja, du möchtest, aha, okay, das Ziel ist, in die Aufmerksamkeit, also die zu vergewissern, das, worüber ich spreche, also Thema, auf der Oberfläche kommt. Das heißt, du gehst davon aus, das ist bei dem Hörer vorhanden, muss ich aber noch mal ein bisschen wieder aufnehmen, also aktivieren. Ja, das ist schon mal ein dritter Punkt, das ist sehr gut. Aber ihr macht das doch jeden Tag, ihr wisst doch, wie das geht. Was ist das, wenn die zwei, also wie läuft eigentlich Kaffeeklatsch?
Ja. Keine Ahnung, was passiert ist.
Sehr gut, darauf wollte ich eigentlich hin. Das spielt natürlich damit zusammen, was du gesagt hast, weil all diese, also das ist eine Frage, eine rhetorische Frage. Rhetorische Fragen sind Fragen, worauf man keine Antwort braucht. Ja? Also das sind wirklich die einzigen Fragen, die man in der Prüfung als Geprüfter stellen darf. Ja? Rhetorische Fragen. Weißt du, was heute mehr passiert ist? Oder keiner, weißt du, was Paul gemacht hat? Und natürlich weiß, also natürlich weiß die oder der das nicht, der Zuhörer weiß das nicht, aber um die Aufmerksamkeit dafür zu binden, was danach kommt, stelle ich einfach diese Frage. Und diese Strategie versuche ich das im Laufe des Gesprächs immer durchzuziehen. Jetzt müssen wir jetzt Folgendes überlegen. Ich habe vorhin gesagt, das tun wir, wenn wir ein Gespräch anfangen. Das heißt, wir stellen uns eine Struktur vor. Diese Struktur ist etwas größer als nur ein Satz, eine Phrase, sondern nennen wir das einfach Diskurs. Wenn ihr euch an diese ganze Architektonik von Begriffen erinnert, dann haben wir gesagt, dass dass gesprochene Sprache als übergeordnete Einheit auch als Diskurs beschrieben wird. Und solche Sätze wie, weißt du, was ich dir immer erzählen wollte oder weißt du, was heute mehr passiert ist und so weiter, bindet tatsächlich diese Aufmerksamkeit sehr stark. Ja? Und allerdings, diese Sätze sind trotzdem limitiert. Mit diesen Phrasen oder mit diesen Floskeln oder ich nenne sie, also ich übernehme eine Bezeichnung dafür, die phrastische Partikel. Partikeln, weil die tatsächlich eine feste Form haben. Modus ist tatsächlich unveränderbar. Ich kann das nicht als Imperativ oder als Optativ oder sonstiges ausdrucken. Das ist so eine feste Form und damit ist das für mich ein Partikel. Aber Partikel nicht in Form eines Wortes, einer Wortform, sondern das ist ganze Phrase. Deswegen nenne ich das phrastische Partikel. Und die Funktion dieser phrastischen Partikel ist, einen Text zu organisieren, Diskurs mit zu organisieren. Besser gesagt. Damit eröffne ich einen Diskurs und binde die Aufmerksamkeit des Hörers, so gut ich das kann. Alle einverstanden bisher? Ja? Das heißt, wenn wir jetzt das hier verstanden haben, darauf können wir eigentlich die ganze Sitzung heute aufbauen. Weil jetzt haben wir gerade von rhetorischen Fragen gesprochen. Klar ist es eine Satzart, damit gehört das zur Syntax. Heute sprechen wir auch über ein anderes Instrument der Syntax, das uns erlaubt, so wie zum Beispiel diese rhetorische Fragesätze am Anfang des Diskurses, im Verlauf der Rede, im Verlauf der gesprochenen Sprache, die Aufmerksamkeit des Hörers immer wieder auf die Botschaften zu lenken, die ich in diesem Gespräch zu vermitteln habe. Ein Gespräch, sagt man, oder jedweige Konversation beinhaltet eine Botschaft. Ich spreche, weil ich etwas zu sagen habe. Ich spreche oder ich fange an zu sprechen, weil meine Konversation die Vermittlung, die Transfer einer ganz bestimmten Botschaft bezweckt. Und ich muss immer wieder, und ich möchte, dass ihr das wirklich ganze Zeit heute im Hinterkopf behält, ich habe einfach dieses genuine Interesse darin, die Aufmerksamkeit ganze Zeit angebunden zu haben. Wenn ich das nicht tue, ich kann zwar sagen, weißt du, was mir heute passiert ist? Und dann liegt einer alles liegen und ist ganze Aufmerksamkeit auf und dann erzähle ich irgendeine langweilige Geschichte und da ist die Aufmerksamkeit weg. Also das heißt, mein Interesse als Sprecher ist weiterhin mit der Aufmerksamkeit des Hörers zu spielen. Sobald ich den Eindruck habe, okay, den verliere ich gerade, dann muss ich etwas sagen, was in meinen Kreis wieder zurückholt. Und was denkt ihr, wer hat meist Interesse an sowas? Ja, also abgesehen von Alltagsgesprächen, wer sollte sich damit am besten auskennen? Welche Berufsfelder, welche Menschen? Lauter? Politiker? Moderatoren, Rechtsanwälte, Staubsaugenverkäufer, was weiß ich. Ja? Zeugen Jehovas, ja, genau. Wie heißt das? Erwachet, ne? Stehen da immer hier. Sind das Zeugen Jehovas? Okay, wir wollen jetzt nicht, das ist falsch, ausschneiden, lieber, ja? Bitte dieser weg. Ja? Das war diskriminierend. Nein. Aber selbstverständlich, also all diese, und denkt bitte an die Register, die wir für gesprochene Sprache in der vorletzten Sitzung aufgeschrieben haben. Ja? Okay, Kaffeeklatsch vielleicht nicht unbedingt, aber zum Beispiel Bühnenstücke. Dort werden die Rollen gesprochen und da hat man natürlich das Interesse daran, dass die Zuschauer, die gleichzeitig Zuhörer sind, diesen Stück auch natürlich als sehr interessant empfinden. Und ich als Schreiber bin ich darauf angehalten, die Texte und die Sätze so formulieren, dass das auch bleibt. Eines der Instrumente nach dieser langen Einleitung ist Cleft, gespaltene Sätze. Wir werden jetzt vielleicht, eins muss ich noch sagen zu Cleft, was dieses Phänomen etwas als etwas Besonderes macht im Vergleich zu vielen anderen Phänomenen der gesprochenen Sprache. Wir haben, und das haben wir in der vorletzten Sitzung auch vielleicht nicht so sehr explizit unterstrichen, aber machen wir das jetzt. Wir haben gesagt, dass geschriebene Sprache deswegen unter anderem ein günstiges Feld für Grammatikschreibung ist, weil die geschriebene Sprache regulär ist. Haben wir das gesagt? Wir haben gesagt, geschriebene Sprache, ganz klar, man kann dort Standard einführen und alle halten sich dran. Und wenn ich als Grammatikschreiber an eine Sprache herantrete, was nehme ich? Das, was wenig Invarianz zeigt und ziemlich rigide die Funktionen erfüllt, die sprachliche Funktion. Dem entgegengesetzt haben wir gesagt, dass die gesprochene Sprache breite Varianz hat, sehr irregulär ist, lässt sogar viele inkorrekte Sätze zu. Inkorrekte aus der Perspektive der geschriebenen Sprache, haben wir auch gesagt. Ja? Sogar so eine Faustregel wie Verbtopologie des Aussagensatzes im Deutschen wird manchmal übers Bord geworfen, weil ich gerade ein bisschen Zeit brauche. Ja? Kognitiv gesehen Zeit brauche. Ja? Und eben weil gesprochene Sprache so irregulär ist, so viel Invarianz zeigt, gibt es sehr wenig Phänomene der gesprochenen Sprache, die regulär sind. Ja? Und Cleft gehört dazu. Cleft lässt sich tatsächlich mit einem regulären Ausdruck aus der Informatik vielleicht, Regular Expressions, Regex, wenn ihr eine HTML-Sprache mal vielleicht gehört habt, wenn ihr Steuerung F oder Steuerung H hin und wieder drückt, ja, um etwas zu suchen, um etwas zu ersetzen, da kann man reguläre Ausdrücke mit regulären Ausdrücken suchen und ersetzen. Ja, wenn ihr irgendwelche Editoren nutzt, sowas wie Notepad oder ganz normalen Editor, glaube ich, auch von Microsoft, die reagieren alle auf reguläre Ausdrücke. Und Cleft gehört glücklicherweise dazu, zu den Phänomenen aus der gesprochenen Sprache, die, wie ich vorhin sagte, sehr irregulär ist, ein reguläres Verhalten zu zeigen. Da gibt es ganz bestimmte formale Marker, die nur da stehen, wo sie stehen sollen und zeigen eine sehr niedrige Invarianz. Ja, und das sollen wir heute, das ist das, was unter anderem der Grund gewesen ist, warum ich das heute ausgewählt habe. Einführend habe ich jetzt viel über Funktionen gesprochen, die Cleft zu erfüllen hat. Wir bringen das bisschen in einen theoretischen Rahmen. Das ist Simon Dick. Und der hat Functional Grammar geschrieben, also funktionale Grammatik, Begründer dieser Theorie. Und das ist heute auch eine sehr stark vertretene Theorie. Ich würde sagen, ich gehöre zu nicht so einem extremen funktional arbeitenden Linguisten vielleicht, aber ich gehe stets von einer Funktion aus, wenn ich etwas zu beschreiben habe, und nicht von der Form. Ja, das ist so eine Dialektik der linguistischen Theorie. Beschaffenheit, formale Beschaffenheit von einem Phänomen verdankt diese Beschaffenheit nur die Funktion, die dieses Element zu erfüllen hat. Eine Sprache ist so, wie sie ist, weil sie eine ganz bestimmte Funktion zu erfüllen hat. Gilt auch für einzelne Elemente der Sprache. Also Funktion, das ist so eine Glaubensgrundlage. Und ganz interessante Überlegung, das hört ihr eigentlich in diesem Institut in vielen Veranstaltungen, dass man, wenn man ein Phänomen versucht, linguistisch zu beschreiben, ein bisschen außerhalb des Tellerrandes schauen soll und immer die Grenzbereiche vielleicht abklappern soll und auch die etwas die Phänomene in den Kontexten beschreiben soll, die vielleicht außersprachlich sind. Und Simon Dicks These war, language doesn't function in isolation. It is an integrated part of a living human reality. Und psychological and social, besonders social oder social-cultural vielleicht. Ja? Und wir haben vorhin die Berufe beschrieben. Ja? Politiker, Moderatoren, Anwälte, was weiß ich, die Prediger, alles Mögliche. Das sind die Faktoren, die in einer Sprache öfter ganz bestimmte syntaktische Strukturen auftauchen lassen oder eben das blockieren. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ein deutscher Richter wenig Kleftsätze verwendet. Er wird versuchen, möglichst neutral aufzutreten, auch sprachlich möglichst neutral aufzutreten, weil nicht er in diesem Kontext wichtige Person ist, sondern das Gesetz. Ja? Und das Gesetz hat zu sprechen und das Gesetz, also die Gesetztexte sind in der Regel neutral, was die Einflüsse, psychologische oder soziale Einflüsse angehen. Und ganz interessant für Syntax ist, dass nach Simon Dick die Sprache lässt sich nicht anhand von formalen Strukturen, anhand von formalen Konstituenten beschreiben oder auseinander analysieren, sondern anhand von funktionalen Einheiten. Ja? Wir stellen einfach bestimmte syntaktische Ausprägungen, so wie jetzt syntaktische Funktionen, Subjekt, Objekt, Verb. Was ist ein Satz? Zusammenstellung von einer Finitheit, also Verb brauchen wir. Je nachdem, welche Semantik Verb hält, muss es irgendwie nominal ergänzt werden. Beide können noch weiter adverbial und adjektival ergänzt werden und so weiter und so weiter. Also damit haben wir eine Konstruktion anhand von syntaktischen Funktionen analysiert. Simon Dick meint aber, das ist nicht die adäquate, beschreibungsadäquate Analyse einer Sprache, sondern wir haben eher die funktionale Einheiten. Subjekt erfüllt, also als syntaktische Funktion, erfüllt noch eine andere kommunikative Funktion und sie ist vielleicht Topic, Thema. Ja, also solche Funktionen, das Bekannte, vielleicht Gegebenes, Altes und so weiter, rein informationell, die ganz bestimmte funktionale Bedeutung hat. Und die weitere Ausführung von Simon Dick ist, dass wir Sprache nicht aus dem menschlichen Kontext herausnehmen können, dass das tatsächlich genuiner Teil der menschlichen Interaktion ist. Deswegen können wir das nicht herausgehoben aus diesem Kontext herausnehmen. Deswegen entsteht so eine Dreieck zwischen Syntax, Pragmatik und Semantik, formale Ebene der sprachlichen Äußerung, inhaltliche Ebene der sprachlichen Äußerung, Semantik und handlungsbezogene Aspekte der sprachlichen Äußerung. Das ist die Pragmatik. Und es gibt, ich habe vorhin gesagt, dass funktionale Grammatik kennt so eine leichte Vertreter, etwas mittigeren und richtig extremeren. Und richtig extremeren bezeichnen sie sich selbst als Pragmantax. Ja? Pragmantax ist, Verzeihung, der sollte eigentlich, ups, okay. Pragmantax ist eigentlich Zusammenschluss und Portmanteau-Morphem aus Pragmatik Mann aus der Semantik und Syntax Tax am Ende. Ja? Das ist so wie jetzt Smog oder Branch, so gebildete Morphemen. Ja? Also Pragmantax. Das ist sozusagen die theoretische Konsequenz daraus. Über die Motive habe ich auch kurz gesprochen. Wir neigen einfach dazu, etwas wahrzunehmen, was eine Figur entwirft. Was ist eine Figur? Figur besteht aus zwei notwendigen Minimaleinheiten. Das ist Vordergrund und Hintergrund. Wir können nur von einer Figur sprechen, wenn wir Vordergrund und Hintergrund haben. Wobei die beiden sich tatsächlich interdeterminieren. Ja? Sobald ein Hintergrund ist, können wir zeitgleich von Vordergrund sprechen. Und Vordergrund gibt es nicht, wenn etwas nicht als Hintergrund fungiert. Das sind wirklich sehr abstrakte Größen, wovon ich gerade spreche. Lässt sich auf alles übertragen. Das ist einfach die Wahrnehmung der Welt, die wir haben. Ja? Es ist eine dimensionale Figuren, etwas steht vor, etwas steht hinten. Es gibt bestimmte optische, farbliche Wahrnehmungen, wenn wir so einen roten Punkt oder weißen Punkt auf schwarzem Hintergrund haben und so weiter und so weiter. Also unsere Wahrnehmung, Weltwahrnehmung funktioniert tatsächlich so. Jetzt mussten wir überlegen, dass wir, wenn wir die Kontraste, die Distanzen und Abstände zwischen Vor- und Hintergrund verstärken, dann ist die Wahrnehmung im Vordergrund stehenden Elements viel stärker. Und das ist nichts anderes, was wir auch sprachlich erreichen können. Wir können in einem Satz etwas so im Vordergrund rücken. Es gibt in der amerikanischen Sprachwissenschaft so ein schönes Alltagswort, Lifting. Ja? Etwas wird so hochgeliftet, also so hochgeschickt aus einer Äußerung, dass das als erstes als augenstechend wirkt. Ja? Dieselbe Figuren kann ich auch in der Sprache herstellen. Zum Beispiel am Bahnhof steht zum Beispiel Service Point, ja, und da steht Service Point zusammengeschrieben in deutschen Bahnhöfen, wenn ihr das schon mal geachtet habt. S, manchmal nur P steht groß, also in der Mitte genau. Das ist auch eine Figur. Ja, und dieses P bindet meine Aufmerksamkeit. Dieses P, hervorgehobenes P, ist nichts anderes als, weißt du, was mir heute passiert ist? Das ist Aufmerksamkeitsbildung, Bindung, mehr nicht. Und an sich sagt dieses P nichts darüber, wie gut dieser Service ist oder worum es überhaupt dort geht. Genauso wie dieser Satz, weißt du, was mir heute passiert ist, nichts darüber aussagt, was mir heute passiert ist. Das ist eine und dieselbe Funktion. Etwas im Vordergrund rücken. Hier eine ganz bestimmte Dienstleistung und in einem Diskurs Aufmerksamkeit zur Story, die ich zu erzählen habe. Ja, also wir bringen das doch unter einem Dach, dieses ganze Instrumentarium, Weltwahrnehmung, Vordergrund und Hintergrund und wie lässt sich das in der Sprache realisieren. Das Thema heute, Clefting, ist das eben dieses P, wenn ich Service Point sehe und P groß geschrieben ist. Allerdings syntaktisch manifestiert. Ja. Ich habe hier jetzt einen Begriff doch vorgegriffen, das hätten wir eigentlich erst in 2 Wochen angesprochen sollen. Ach übrigens, Maria, das mit der nächsten Woche hat sich erledigt. Die Sitzung in der nächsten Woche hätte sich ausfallen müssen, sollen, aber das hat sich erledigt. Also wir ziehen das Programm doch durch. Fokus ist ein Begriff aus der funktionalen Grammatik und demgegenüber steht Topic. Topic ist etwas, was wir auch mit dem etwas älteren Begriff Thema abdecken können und Fokus korrespondiert. Ist nicht äquivalent, aber korrespondiert mit dem Begriff Rema. Thema Rema, Topic Fokus. Genauso können wir die als Dichotomie aufstellen. Ja? Maximum an Auffälligkeit. Ich habe das hier bewusst so ein bisschen allgemein beschrieben, auch vielleicht alltagssprachlich beschrieben. Maximum an Auffälligkeit. Jetzt überlegen wir, wie können wir sprachlich das Maximum der Auffälligkeit erreichen? Einmal waren das diese Sätze, die wir gesagt haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in der Mitte des Gesprächs bin, ich kann zum Beispiel mit meinen Stimmen spielen. Ja? Ich kann etwas lauter betonen. Ja? Gestern hat die Bundeskanzlerin die Verträge mit China unterschrieben. Ja? Kann ich jetzt, weil eben Verträge, und das sind nicht mehr Sondierungsgespräche, das sind doch handfeste Verträge. Das ist die Botschaft, die ich gerade transportieren möchte. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, als ein neutraler Journalist vielleicht tatsächlich durch richtige Akzentuierung das rüberzubringen. Ich glaube, ich habe hier in dieser Veranstaltung schon mal ein Beispiel gebracht, das ich von den Phonetikern habe, nämlich zweifache Akzentuierung des Wortes gelogen auf Deutsch, die zwei verschiedene Konditionen eröffnet. Zum Beispiel, Peter hat gelogen. Und zweite Möglichkeit, Peter hat gelogen. Ich habe viele Deutsch-Muttersprachler gefragt und für die meinten, dass diese zweite Akzentuierung ist eher usable, also used, als gelogen. Wobei, die Kontexte haben gezeigt, dass Peter hat gelogen, eröffnet einen Kontrast. Peter hat gelogen und nicht die Wahrheit gesagt, wie man es vielleicht denken würde. Ja? Und Peter hat gelogen und das behaupte ich jetzt. Ja? Das ist eine ganz andere Kondition, die dahinter steckt. Jetzt ganz wichtig ist an der Stelle das, was ich vorhin gesagt habe. Vordergrund und Hintergrund. Was haben wir, wenn wir Vordergrund und Hintergrund zeitgleich haben? Was ist das Phänomen, womit wir hier im Endeffekt zu tun haben? Das ist Kontrast. Wenn wir schwarzen Punkt auf dem weißen Hintergrund haben, das ist farblicher Kontrast. Wenn wir sowas haben wie Peter hat gelogen, dann ist das Kontrast zum Hintergrund und nicht die Wahrheit gesagt von dem, was man vielleicht denken sollte. Das ist der Hintergrund. Und Vordergrund ist, Peter hat gelogen. Ja? Und wenn ich sage, Peter hat gelogen und das behaupte ich jetzt, dann ist das ein Kontrast zum, und das behaupte ich jetzt. Wir haben zwei verschiedene Akzentuierungen, zwei verschiedene Möglichkeiten, maximale Auffälligkeit herzustellen und wir erzeugen zwei verschiedene Hintergründe. Und deswegen sind das zwei verschiedene Formen von Kontrast. Übrigens, diese beiden Beispiele sind, jetzt fällt mir, würde ich jetzt sagen, möchte ich aber nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, es gibt zwei verschiedene Formen von Fokus. Einen nennt man Kontrastfokus und eine andere Art Korrekturfokus. Wenn jemand behauptet, Peter hätte Wahrheit gesagt, dann muss ich das korrigieren, indem ich einen Kontrast erzeuge. Und wenn ich zum Beispiel einfach zu einer allgemeinen Präsupposition Kontrast erzeugen möchte, dann sage ich eben die zweite Version, die ich gesagt habe. Also Kontrastfokus, Korrekturfokus. Korrektur ist, wenn ich etwas in 180 Grad umdrehe, was als Vorausgesetztes gilt. Ja? Und Kontrast ist, wenn ich zu einer allgemeinen Präsupposition, Peter hat gelogen, fertig, ja? Erzeuge. Also, Fokus, maximale Auffälligkeit, das gilt sowohl für geschriebene Sprache, für Figuren, für Weltwahrnehmung, als auch für Sprache. Es gibt ja noch eine Abkürzung, Fokus-Hintergrundgliederung, das ist eher... Man muss vielleicht hier an der Stelle voraus sagen, dass es verschiedene Traditionen gibt, funktionale Grammatik zu erforschen. Es gibt eine angelsächsische Tradition oder Linie und es gibt eine ganz klar germanistische Linie, eine sehr alte, aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und diese Begrifflichkeit ist tatsächlich so gut wie nur in deutschsprachigen, also es ist nicht übersetzt, es gibt keinen Focus-Background. Gliederung. Wie ist Gliederung auf Englisch? Gliederung auf Englisch? Structuring. Keine Ahnung. Gibt es nicht, wollte ich damit sagen. Das ist tatsächlich genuin deutschsprachige und das wird oft mit FHG abgekürzt. Also es gibt, ist das für Whiteboard Marker? Also es gibt FHG, Fokus, Hintergrund, Gliederung und dem gegenüber steht TKG, Topic-Kommentargliederung. Ja, das sind zwei Dichotomien, die an der Stelle uns wichtig sind, aber wir werden in zwei Wochen darüber etwas genauer sprechen. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, wozu diese Abkürzung hier steht. Okay, dann kommen wir zu Clefting und all das, was wir gesagt haben, projizieren wir mal drauf. Satzspaltung, das ist ein auch alter, besetzter Begriff für Clefting oder für Cleftsätze im Deutschen. Wir haben zunächst eine Ausgangskonstruktion, die Frauen stiften Verwirrung. Und das ist syntaktisch gesehen eine Einheit bestehend aus einem Aussagesatz. Wir haben hier eine, was haben wir hier eine für Verbstellung? Was ist das für eine Verbstellung? Aus dem topologischen Modell? Ja? Verbzweit, ja? Verbzweitstellung. Also wir können das durchaus syntaktisch erfassen. Wir können daraus aber diesen unteren Satz hier machen. Es sind die Frauen, die Verwirrung stiften. Ja? Zunächst überlegen wir darüber, welcher Art Mehrwert hat der untere Satz. Ist dieser Mehrwert semantischer Art? Ist der semantische Gehalt des unteren Satzes mehr als den oberen Satzes? Ich würde das an der Stelle verneinen. Ja? Rein semantisch, wir haben immer noch dieselbe lexikalische Einheiten. Semantisch wird immer noch dasselbe ausgesagt. Wenn wir das semantisch analysieren, wenn wir alle Denotate dort nach prototypischen Merkmalen aufschreiben, dann werden wir dieselben äquivalenten Größen bekommen. Also semantisch ist hier kein Unterschied. Syntaktisch ist ein Riesenunterschied. Ja? Pragmatisch greifen wir ein bisschen vor und sagen, dass der untere Satz etwas bewirkt, was wir vorhin Aufmerksamkeitsbindung, bessere Vermittlung der Botschaft, Integration des Hörers in der Äußerung und genannt haben. All das sind Motive, die ich mitbringe. Ich möchte gehört, ich möchte mir Gehör verschaffen, ich möchte, dass meine Botschaft ankommt. All das sind die Motive, das sind die handlungsbezogenen, also pragmatische Motive. Aber rein syntaktisch ist da die Welt komplett verändert. Ja? Wir haben hier aus einem Hauptsatz auf einmal zwei Sätze. Und zwar einmal ein HF. Ich habe HF geschrieben, weil das Hauptfach und Nebenfach. Ja. Und NS, also Haupt- und Nebensatz. Allein daran könnten wir schon sehen, dass wir aus einem Satz etwas gemacht haben, was syntaktisch komplett umstrukturiert worden ist. Absolut. Wir sehen an der Stelle auch, könnt ihr so ein bisschen Transfer mit der letzten Sitzung herstellen? Alles, was wir mit den Sätzen in der letzten Sitzung vollzogen haben, anschließend haben wir reduzierte Konstruktionen bekommen. Heute manipulieren wir Sätze, bekommen wir aber etwas größere Sätze. Ja? Also Ellipsen, also das ist das Gegenstück vielleicht. Andere Dimension, aber rein formal gesehen haben wir in der letzten Sitzung die Sachen rausgelassen und hier, ohne dass wir dabei semantisch unverständlich waren. Wir hatten immer die Referenzen, die erwähnt waren, was weiß ich, ja, für Ellipsen. Hier beziehen wir wiederum auf außersprachliche Aspekte der Sprache und diese Aspekte begünstigen, dass ein Satz nicht kürzer wird, sondern eher größer. Nicht einfacher, sondern viel komplexer. Ein Hauptsatz ist einfacher als Haupt- und Nebensatz. Wir haben ganz einfache jetzt Relativierung an der Stelle, aber ganz interessant ist, dass wir hier zwei Elemente haben, die wir im ersten Satz nicht haben. Das ist ein, ja, wie haben wir das genannt? Placeholder, so ein Platzhalter. Ja, das müssen wir aus grammatischen Gründen, aus Korrektheitsgründen im Deutschen immer, so wie im Englischen, einführen. Ja? Es sind die Frauen, die Verwirrung stiften. Ja? Das ist auch ein Element, das brauchen wir als Komplementizer für untergeordnet, für den subordinierten Satz, dem Satz. Also all diese Elemente sind zu viel. Die haben wir eingebaut. Eigentlich haben wir unökonomisch gehandelt. Unökonomisch. Wir haben mehr Aufwand und stellen uns die Frage, mehr Aufwand, um denselben Inhalt auszudrücken? Ja. Dafür bekommen wir aber Preis auf der Ebene der Pragmatik. Da erwarten wir auf Zoll dieser Handlung. Ja? Und ich muss jetzt an der Stelle, wollte ich tatsächlich nur auf Struktur zunächst mal aufmerksam machen, aber es ist ganz klar, dass das, was hier fett gedrückt ist, bildet Vordergrund. Ja? Das ist tatsächlich etwas, was ich im ersten Satz isoliert habe. Das, was ich hier erreicht habe, ist, dass ich ein Element aus diesem Satz isoliert habe als, ein Hauptsatz. Für diese, ich kann nicht einfach für die Isolation, ich zeige ein Beispiel aus dem Georgischen, dort geht es wunderbar, auch ohne zusätzliche Mittel. Aber das Ziel ist Isolation. Ich muss das, was die Botschaft meiner Aussage ist, isolieren. Und die Syntax dieser Sprache liefert mir diese Möglichkeiten und ich greife sie an. Ja? Also in anderen Sprachen, wo man kein Placeholder hat, sogar enklitiertes Copula hat, geht das anders. Da muss ich nicht viel dazu dichten oder dazu bilden. Aber wichtig ist an der Stelle, ich könnte auch die Verwirrung an der Stelle isolieren und sagen, es ist die Verwirrung, die Frauen stiften. Ich würde auch, es ist meine Wahl, es ist meine kommunikative Strategie, das zu isolieren, was ich als Botschaft meiner Äußerung definiert habe. Also ich habe das isoliert und zwar syntaktisch so, wie es mir in dieser Sprache möglich war. Mehr nicht. Das war das Ziel und das ist das Ergebnis. Und die Instrumente sind an der Stelle einmal Copula-Verb. Das können wir schon mal hier ausmachen. Copula-Verb, das ist S. Wir müssen das jetzt nicht formal nochmal bezeichnen. S bleibt immer S. Ja, Placeholder, dritter Person Singular, das bleibt in den Sprachen auch, die jetzt meinetwegen Personalzeichen haben, trotzdem als Atavismus am Verb angehängt. Also diese zwei Sachen sind fest. Ich habe vorhin gesagt, dass Cleft ein sehr reguläres Phänomen ist. Dass diese zwei Sachen dastehen, sich nicht verrücken und man unbedingt obligatorisch für die Bildung eines Cleft-Satzes braucht, ist eben die Manifestation der Regularität von Cleft-Phänomen. Und das ist das, was sich in einem regulären Ausdruck in einer Formalprogrammiersprache wunderbar übersetzen lässt und von einer Maschine kompilieren lässt, suchen lässt zum Beispiel. Ja? Das ist ganz wichtig. Dann haben wir irgendetwas, was wir isoliert haben und wiederum ein Komplementizer. Das ist auch fest. Wir müssen Nebensatz hier an der Stelle irgendwie einleiten. Ja? Das ist auch ganz, ganz feste Einheit dessen. Wir haben drei obligatorische Elemente, die prototypische Merkmale, formale Merkmale für Cleft-Satz. Und das hilft uns, dieses Phänomen als sehr regulär abzubilden, sehr regulär darzustellen. Das, was ich gerade dargestellt habe, oder das, was wir hinter diesem unteren Satz lesen können, ist die Grundstruktur eines Spaltsatzes. Das ist die Grundframe oder Schemata, in dem wir alle Cleft-Sätze einführen und wunderbar regelgeleitet bilden können. Das ist ein Frame. S-Element, also Platzhalter, Placeholder, stilistisches S, es gibt tausende Bezeichnungen dafür, irgendeine Form des Copula-Verbs. Ja? Also sein Verb an der Stelle. Man kann, und man sieht hier, dass wir in allen möglichen Personal- und Zeitformen dieses Copula-Verb hier vorfinden können. Dann haben wir das, was wir isolieren haben. Das ist wirklich übernommen aus diesen Ausgangskonstruktionen. Und dann brauchen wir unbedingt einen Nebensatz und Einleitung des Nebensatzes. Und das ist quasi der Rest, der nach der Isolation übrig bleibt. Das ist so eine klare Vorstellung. Und auch und so ist das definiert als Ausgangsframe für weitere Subarten der Spaltung. Warum Subarten? Wir haben hier Pseudo-Cleft und wir haben ja invertierter Pseudo-Cleft. Ja? Ich habe sehr viele Beispiele dafür. Das ist ganz wichtig. Für euch vielleicht ist ganz interessant, ich würde mich sehr freuen, wenn es nicht anders geht, schreibt ruhig dort die Cleft-Sätze. Dieses Musters. Ja? Ich würde mich aber sehr freuen, wenn er vielleicht Abweichung aus diesem Muster in den Sprachen findet, die er studiert und lernt, und dort Pseudoformen, Pseudo-Cleft-Formen oder die umgedrehte Pseudo-Cleft-Formen findet. Vielleicht, da wir gerade dabei sind, ich komme auf diese Folie hier rüber und dann zeige ich, was damit gemeint ist. Pseudo-Cleft-Satz. In der Pseudo-Cleft-Satz steht das fokussierte Element hinter dem Hauptverb. Und hier steht, stiftet ist Hauptverb, Frauen ist, sind ist Hauptverb und da steht dahinter. Das ist das fokussierte Element. Warum ist das Pseudo-Cleft? Wobei wird das von einer Standard-Clef-Konstruktion abgewichen, weil wir hier nicht die obligatorischen Elemente S und ein Copula-Verb haben. Ja? Das ist Cleft allemal, denn wir haben Haupt- und Nebensatz. Das ist auf jeden Fall eine Spaltung. Pseudo heißt das deswegen, weil das von einer Standardvorstellung des Kleftes, übrigens, das ist auch Standardvorstellung, weil die dominante Form der Spaltung ist eben mit S und Copula-Verb und dann Nebensatz. Das ist einfach frequentiv entschieden, nicht qualitativ, sondern weil eben die Sprachen, die zur überwiegenden Mehrheit von Spaltung eben so erledigen, wie wir vorher gesehen haben. Und das gibt auch eine zusätzliche Bezeichnung dafür. Für es sind die Frauen, die Verwirrung stiften. Man nennt das in der englischsprachigen Literatur it cleft, it are oder it is und so weiter, ja, im Englischen. Deswegen it cleft. Und hier haben wir ein Fragewort, deswegen nennt man das auch we h cleft. Ja, also Standard cleft ist it cleft und we h cleft, Fragewort cleft, ist pseudo cleft. Ja. Wir können dieser Form nochmal umdrehen, also invertieren, Inversion, indem dieser fokussierte Teil eben nicht nur einfach vorausgestellt wird, sondern auch das fokussierte Element vor dem Hauptverb steht. Ja. Wenn man jetzt genau in dieser Reihenfolge, sollen wir uns das bitte vorstellen. Die verbreiteste Form der Clefting ist eben das hier. Es ist Fritz, der Klassenbuch, das Klassenbuch beschmiert hat. Etwas weniger verbreitet ist, der das Klassenbuch beschmiert hat, ist Fritz. Fritz steht nach dem Hauptverb und diese Konstruktion wird einfach in die linke Peripherie des Satzes, in der Konstruktion, vorangestellt. Und Fritz ist es, ja, der Klassenbuch beschmiert hat. Invertierter Pseudo-Cleft. Deswegen ist das It-Cleft, We-H-Cleft und invertierter We-H-Cleft. Also wir haben hier Fragewort, Fragewort und It. Das ist Standard. Das ist etwas weniger verbreitet und das ist noch weniger verbreitet. Also so können wir das. Achtet darauf, dass diese, was Standard ist, was nicht Standard ist, ist hier tatsächlich dadurch entschieden, was dominiert. Und dominiert eben It plus Copula-Verb, irgendein fokussiertes Element, Einleitung des Nebensatzes und Nebensatz. Das ist so eine Standardvorstellung und damit, das könntet ihr zum meinetwegen als Arbeitsschemata für viele andere Sprachen verwenden. Wir kommen nochmal hier drauf zurück. Ich habe nochmal die Cleft-Sätze hinsichtlich der Verbstellung nochmal durchgespielt und da stellt er sich raus, dass das auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit Verbstellung des Deutschen interagieren. Das ist Cleft-Obersatz, also S irgendeiner Form von sein, Cleft-Ausdruck und Satz mit Satzakzent. Ja? Fokussierung geschieht an der Stelle nicht nur, weil etwas isoliert wurde, sondern in der Regel auch durch Fokusakzent, also Pitch. An der Stelle. Also Satzakzent pro Satz, pro Phrase ein Pitch. Dabei sind es nicht so sehr die Überschwemmungen und Dürreperioden, die den Mangel hervorrufen. Ja, wir haben hier einen Hauptsatz und wir haben hier einen Nebensatz und dabei haben wir ein fokussiertes Element und dabei haben wir eben ein finites, also sein Verb und dann haben wir hier ein S-Element. Und dabei geht es eine Kollision mit Verb 2 Aussagesatz, indem wir dabei als Vorfeldelement haben und unmittelbar nach dem Vorfeld kann nicht mehr S-Element auftauchen, sondern soll laut die Topologie des Aussagesatzes ein finites Element, nämlich sein Form, landen. Verb erst Aussagesatz waren Sie, die Konservativen, es doch, die den Eintritt Englands in die Europäische Gemeinschaft durchsetzten? Die sind nicht mehr in der EU, oder? Großbritannien? Immer noch in der EU? Okay. Okay, zumindest hier wird das zum Vorwurf formuliert. waren sie doch. Ja? Und dann haben wir eine rhetorische Frage ohne Fragewort. Und alle Fragesätze ohne Fragewort müssen das finite Verb in der Initialposition schieben. Und da haben wir wiederum Hauptsatz, dann haben wir, Entschuldigung, Nebensatz, da haben wir ein fokussiertes Element, dann haben wir doch dieses S-Element, aber Verb erst bleibt trotzdem erhalten, gilt als Kleftsatz. Die Aufgabe, die ihr heute zu lösen habt zusammen, das werden wir gleich in circa 10 Minuten beginnen, ist aus, jetzt stellt mal ganz kurz mal vor, aus diesem Satz die Geberkonstruktion zurückzukonstruieren. Diese Konstruktion zurück in einen Hauptsatz zu konstruieren. All diese Elemente müsst ihr einfach abschaffen. Ja? Das ist, und daran sieht man ja, dass das sehr regulär ist, dass das ziemlich regulär ist. Genauso wie hier auch. Die Sätze, die hier sind, sind viel einfacher als das. Aber das ist ganz interessant, dass diese Sätze von vornherein als Kleftsätze ausgesprochen worden sind. Das ist ein Fragesatz. Ist es das, was die Faszination ausmacht und materialistische Traum von Freiheit? Oder Verb, Fragewort, Verb Zweitsatz. Was ist es, das er an der Uni studiert? Also alles Fragesätze, aber das, was wir bisher besprochen haben, wenn wir von Topologie sprechen, wenn wir von Thema-Rema-Verteilung sprechen, alle Phänomene müssen wir tatsächlich testen, in dieser so wie eine Testbatterie vorstellen, in diesem Fall für das Deutsche, das topologische Modell, und dann überlegen, diese Regularität des Kleftsatzes, wie funktioniert das in der Interaktion mit dem topologischen Modell. Das überspringe ich jetzt gerne, weil ich hierzu, achso, genau, das Beispiel, das sollten wir vielleicht im Kopf behalten. Ja? Also was ist eigentlich It-Satz, Fragewort und umgedrehter Kleftsatz? Ich habe hier das georgische Beispiel, die ich gerne zeigen wollte. Mir fiel jetzt nichts Besseres ein. Interessanter ist dabei, dass das Copula-Verb hier enklitiert ist. Also enklitica kennt man aus dem, klassischerweise aus dem Lateinischen. Im Deutschen gibt es Enklise, gibt es Proklise zumindest. Nordhessen sagt man nicht das Fenster, sondern das Fenster. Ja? Oder sagt man zu weiblichen Vornamen auch S vorne? Mit, ja? Doch. Also in Dialektenkorpus findet man sowas wie S-Maria oder S-Heike oder das vorne. Das ist Proklise. Ja? Es ist ein Element, ein klitisches Element, allerdings phonetisch so abgebaut, dass ein Akzentträger verliert und lehnt sich an etwas an, entweder davor oder danach, entsprechend Proklise oder Enklise, sodass das Element quasi an etwas Akzentuierten quasi überleben kann. Und es ist im Georgischen A tatsächlich Überbleibsel von Aris. Ja? Also das ist weg. Damit kann A quasi keinen Akzent auf sich beziehen. Also phonologisch ist sehr, aber funktional immer noch da, aber phonologisch sehr schwach. Und deswegen muss ich an etwas anlehnen. Und das ist ein Demonstrativum dieses oder das an der Stelle. Und wir sehen, dass eben Beschaffenheit der Sprache an sich beim Kleftsatz, also das ist ein Hauptsatz und hier haben wir ein Hauptsatz, ein Wort, ein Hauptsatz, dann haben wir einen Nebensatz. Das muss nicht unbedingt sein. Ja? Das ist deswegen auch in den Klammern. Wenn man explizit das etwas ausdrücken muss, dann ja. Also was ist hier passiert? Wir haben kein S, also man braucht keinen Placeholder. Ja, das ist Cleft, absolut dieselbe Funktion, absolut dieselbe Konstruktion. Wir haben aber keinen Bedarf an irgendwelchen stilistischen, grammatisch-stilistischen Elementen. Warum? Weil diese Sprache Prodrop-Sprache ist. Ja, kann sich auf Aktanten des Verbs, auf pronominale Vertretung des Aktanten des Verbs verzichten. So, dann haben wir Copula-Verb, das auch noch enklitiert ist und damit haben wir ein Wort, ein Satz. Also eine ganz andere Frame oder Muster, wie man Cleft-Satz findet, bildet. Was wir aber trotzdem übernehmen können aus der vorigen Beschreibung, dass wir aus einem Hauptsatz einen Haupt- und einen Nebensatz erhalten. Also Spaltung ist da, allerdings anders geartet, anders beschaffen. Und darauf müsst ihr euch auch einstellen, wenn ihr findet ganz sicher Cleft überall, aber nicht überall nach gleichem Muster. Die Funktion von Hervorheben, die Funktion Aufmerksamkeit zu binden, die Funktion Botschaft besser zu kommunizieren, gibt es überall in allen Sprachen. Allerdings nicht alle Sprachen liefern dieselbe syntaktische Instrumente, um das durchzuführen. Und dafür sollte eigentlich dieses Beispiel hier dienen. Es gibt, ich habe jetzt ein paar Sachen nochmal zusammen hier geschrieben, unter anderem auch, also das war diese Kontrastbildung, die ich euch gerne zeigen wollte, dass die häufigste semantische Eigenschaft im Zusammenhang mit Spaltung ist Kontrast. Das heißt, Kontrast, nicht die Korrektur, wie ich vorhin sagte, sondern doch Kontrast ist die meiste Motive, warum wir Cleft-Sätze in der gesprochenen Sprache bilden. Also ich will jetzt nicht zu unverständlich bleiben, aber würde ich trotzdem erwähnen, es gibt eine Kartvel-Sprache, Megrelisch. Stellt euch mal vor, diese Sprache ist nicht verschriftet, hat kein eigenes Alphabet. Diese Sprache, auf dieser Sprache wird nicht geschrieben. Es gibt keine Zeitungen, kein Radio, kein Fernseher, ganz, so wie meisten bedrohten Sprachen. 80% meisten Sätzen in dieser Sprache, in dieser gesprochenen Sprache, wird gekleftet. Ja, stellt euch mal ganz kurz Deutsch vor und ihr bildet nicht ganz normale, einfache Verb-Zweitsätze, sondern ständig die Vorlesung ist, die ich jetzt gerade halten werde und mein Computer ist der, der gerade steht und ich bin der, der hier gerade spricht und spricht das, was ich gerade spreche. Wunderbar. Ja? Und stellt euch vor, dass man nur eine Sprache kläfft, so vertreten würde, dass man tatsächlich die überwiegende Mehrheit von Sätzen tatsächlich spalten würde, um Kontraste herzustellen, ständig Kontraste herzustellen. Meine persönliche Erklärung dafür ist, weil Kartvel-Sprachen ein ideales Feld ist, um sowas zu untersuchen, eben Vorhandensein der Standardsprache und Nichtvorhandensein der Standardsprache. Ich meine, wenn eine Sprache nur gesprochen wird, ich weiß gar nicht, wie das als Standard klingt. Ich bin frei, so Aufmerksamkeiten zu binden und zu hantieren, wie ich nur lustig bin. Ja? Es gibt trotzdem Standard in der gesprochenen Sprache, aber die Begünstigung von Ausbildung und besonders frequenter Gebrauch von solchen Konstruktionen in der gesprochenen Sprache, besonders bei den Sprachen, die nicht verschriftet sind, ist enorm. Ja? Und ich wollte unbedingt ein Zitat von Christian Lehmann hier nochmal zeigen. Er schreibt, das ist von ihm, es gibt zwei pragmatische Funktionen der Satzspaltung, Insistieren und Suspension. Beim Insistieren glaubt der Sprecher, der Hörer zweifle an die Richtigkeit des Gesagten, was häufig durch einen Spaltsatz ausgedrückt wird. Ja? Die Frauen sind das, die Verwirrung stiften. Das heißt, ich muss dich korrigieren, Junge. Also es sind nicht die, was weiß ich, ne? Das sind die Frauen. Also das ist eben Insistieren und bei der Suspension wird an etwas Bekannten angeknüpft, und um eine Spannung zu erzeugen. Ja? Frauen haben diese Bewegung angezettelt, die Frauen haben diese Partei gegründet, Frauen haben sich das Gesetz durchgesetzt und am Ende, die Frauen sind die, die Verwirrung stiften, als etwas an Bekannten sozusagen anschließen. Ja, also diese zwei pragmatische Dimensionen, die wir mit Spaltsatz verbinden. Ich habe in dieser Vorlesung vielleicht heute nicht so, weil ich so überzeugt bin von Clefting als Instrument für Informationsgliederung, habe ich immer gesagt, zumindest versucht, dass wir immer an etwas zweifeln sollen. Dass wir auch darin zweifeln sollen, wie gut eigentlich Cleft geeignet ist, um unsere Sprache verständlich zu machen. Ja, wir haben doch ganze Zeit gesagt, Politiker bilden Kleft, damit die gewählt werden. Und ich wähle jemanden, der mehr verständlich ist. Ich unterschreibe einen Versicherungsvertrag, der mehr verständlich ist. Also es muss verständlich sein. Wenn ich Kleft bilde, bilde ich deswegen, dass meine Botschaft viel klarer rüberkommt. Also diese Klarheit ist eigentlich im Vordergrund. Und ich habe mir gedacht, ist das immer so beim Kleft? Ich habe hier einen Satz gefunden und ich überlasse es euch zu überlegen, ob das einprägsam ist, was hier steht. Dass der Marxismus die Millionen von Arbeitern gewonnen hat, das ist ein weniger die scheinbar Schreibwörter marxistischen Kirchenväter, als vielmehr die unermüdliche und wahrhaft gewaltige Propagandaarbeit von zehntausenden unermüdlichen Agitatoren, angefangen von großen Herzaposteln bis herunter zum kleinen Gewerkschaftsbeamten und zum Vertrauensmann und Diskussionsredner. Ja, es ist ein Spaltsatz. Was dem Marxismus die Millionen von Arbeitern gewonnen hat, war das da. Ja, das ist ein Pseudo-Kleft, also VH-Kleft. Aber das ist auch ein Spaltsatz. Wir können daraus einen Hauptsatz machen, alles zusammen. Ob jetzt deswegen, dass das ein Spaltsatz ist, der Inhalt dieses Satzes einprägsamer geworden ist, mag ich verzweifeln. Deswegen an der Stelle müssen wir uns überlegen, dass bei den Kleftsätzen ist die Bildung, die Ausartung des isolierten Elementes an bestimmten semantischen Regeln zu haften. Nämlich, erinnert euch noch an Nominalphrasen, die zu schwer sind, um zu bewegen. Too heavy to move, haben wir oft gesagt. Ja? Also Vorfeldelement kann beliebig groß sein, aber nicht so groß, dass man, sobald man an das finite Verb, also linken Satzklammer, angekommen ist, nicht mehr weiß, was eigentlich alles das linke Satzfeld Vorfeld beinhaltet hat. Ungefähr die gleiche Situation haben wir hier auch. Hier geht es darum, dass das isolierte, fokussierte Element nicht überladen werden darf. Ja, das ist scheinbar nicht nur formale Spaltung, sondern zusätzlich noch Faktoren wie, also kognitive Faktoren an der Stelle, wie zum Beispiel Processing. Interessante Beispiele habe ich auch bei den Übersetzungen gesehen. Es gibt verschiedene Übersetzungsstrategien. Wie ich vorhin sagte, Englisch ist sehr das Paradebeispiel für Kleft. Und es gibt unterschiedliche Strategien, wie man das an der Stelle übersetzt. Zum Beispiel, it was the English who built the first railways. Ist ganz klar, es ist ein it-Kleftsatz, also Standardform. Auf Deutsch wird das mit invertierten Spaltsatz übersetzt. Es waren die Engländer, die die ersten Eisenbahnen gebaut haben. Oder ohne Inversion. Die Engländer waren es, die ersten Eisenbahnen gebaut haben. Beide Sätze sind absolut legitim und die Wahl hängt davon ab, soll das tatsächlich etwas korrigieren oder an das Bekannte anschließen. Denkt bitte an Lehmanns Erklärung von vorhin. Ja? Also diese Übersetzungsstrategie hängt von übergeordnetem Kontext ab. Und so, also das ist auch ganz interessant. It was a good rest that you need most. Also vor allem musst du dich erstmal richtig ausruhen. Und das ist hier Abtönungspartikel sozusagen, also durch erstmal. Ja? Also gar nicht gespalten, also Spaltsatz in ganz normalen übersetzt. Und hier auch allein durch die Intonation. It's the tone which makes the music, wird übersetzt, der Ton macht die Musik. Gar nicht als Spaltsatz übersetzt. Aber dabei wird doch noch klarer die einführende Plädoyer von mir in dieser Vorlesung, dass hier geht es nur und allein um Kontrastherstellung. Kleft ist eine Form von, ob das eins zu eins in andere Sprache in einem bestimmten Kontext hinübergeht, ist tatsächlich von dem abhängig, was in einer Sprache möglich ist. Im Deutschen ist das wunderbar möglich. Erfüllt genau die Funktion, die hier durch Spaltsatz erfüllt wird. Ja, okay. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht, okay. Wir machen jetzt so. Ich habe hier diese zwei Blätter, wie ich vorhin erklärt habe. Ich würde sagen, wir bilden zwei Gruppen, beziehungsweise ich gebe zwei verschiedene, wir haben jetzt noch 25 Minuten Zeit. Ich gebe mal eines mal hier durch, sodass möglichst jeder bekommt. Und ich gebe das hier auch noch durch. Ihr zwei vielleicht ein Blatt und dann bitte weitergeben. Und vielleicht zu zweit ein Blatt, damit das jedem... ja, du gehörst dann zu der Gruppe darüber. Nehmt bitte einfach ein bisschen... wenn das jeder bekommt, dann ganz kurz bitte ich um die Aufmerksamkeit und dann kann es losgehen. Okay, nein, also am besten nicht mehr. Das ist das Blatt aus links, ne? Okay, dann bitte da stoppen und Rest vielleicht hier. Dann lassen wir das einfach so liegen, wie es ist. Die Aufgabe hat jetzt, versucht bitte einfach die leere Seiten, genau. Das darf man nicht gegenseitig natürlich auch zeigen, dann macht das auch natürlich keinen Sinn. Ja? Ist ja klar. Deswegen darf ich vielleicht die restlichen Blätter doch bekommen? Das wäre cool. Auf dem rechten Weg bitte hier, nicht so rum. Die Aufgabe besteht darin, vielleicht gemeinsam diese leeren Seiten vielleicht zu füllen, je nachdem, welche Seite als Geberkonstruktion fungiert. Wenn bereits geklettet ist, dann vielleicht in einer Ausgangskonstruktion zurückführen und wenn das Ausgangskonstruktion ist, vielleicht daraus eine geklärte Konstruktion oder Konstruktion der gesprochenen Sprache machen. Das ist die Aufgabe. Ist das klar? Hast du eine Frage? Okay. Es darf laut werden, also ruhig miteinander sprechen. Fragt, wie hast du gemacht? Wie würdest du das machen? Ist das richtig? Also, wir haben jetzt genau 10 Minuten Zeit dafür. Ja? Gut, du gehst ja, du oder da schon. Вот к вам, она на мега. Хо.
Хо. Хо. du das hochladen? Oder,
ja, genau.
Oder uns schicken?
Das ist kein Problem. Ja, ich lade das hoch. Ja, ja, kein Problem. Leon, da ist ein Quirschel, da ist was. Ich hätte den Akrug am Ugizam, ich hätte uns aber ein bisschen feilig. Da haben die Dinge. Da kann ich sagen, dass ich die Autor zu Asset Spaces reide, dass ich die Action gelesen habe, dann kann ich die Autor zu. Ich habe die Autor zu Server. Ich Maschinen von Tukischen immer das Sauli Adurtus Methods Maschinen kann aus mir überhaupt schon ja nicht kommen. Voll geeignet. Okay, an der Rahmen da will ich dann Bild haben. 2 Minuten noch. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir das an der Stelle jetzt beenden. Dass wir an der Stelle ganz kurz dann stoppen, also egal, ob wir das zu Ende oder nicht zu Ende gemacht haben. Und ich würde vielleicht die Freiwillige nach vorne bitten, sowohl aus links als auch rechts. Ich habe jetzt nur 2 aus einer und 1 aus andere aufgeschrieben. Und dann sprechen wir darüber, ob die anderen genauso gemacht haben und wenn nicht, warum. Ja? Wer würde gerne diesen Satz als standardisiert vielleicht niederschreiben? Das müsste auch der Ecke sein, oder? Umgekehrt, genau. Jemand aus der Ecke. Möchtest du vielleicht nach vorne kommen? Okay. Und wir brauchen noch jemanden, der diesen Satz vielleicht auch links schreibt. Also das muss dann diese Ecke sein. Freiwilligen. Das muss der vorletzte Satz gewesen sein. Man muss diese Gefahr, man muss die Gefahr sehen. Okay, schreiben wir das kurz auch noch das hier auf. Ja, bitte. Wir belassen das vielleicht bei diese 2, weil mir ist wichtig zu sehen, es gibt Profis, die das niederschreiben. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie sie das im Bundestag gemacht haben. Und das zeige ich auch gleich. Ich habe zwar jetzt die Aufgabe etwas anders definiert, dass wir tatsächlich absolut daraus einen absolut neutralen Satz machen sollten. Genau, also das war ja standardisiert niedergeschrieben und wir müssen jetzt etwas informativ aufwendigeren Satz daraus machen. Ja, sehr gut. Dankeschön. Was ist hiermit? Möchte das jemand ganz kurz nochmal hier aus dem Rechts so vielleicht aufschreiben? Ja, bitte. Bitte schön. Sehr gut, ja, wunderbar, sehr gut. Also ich sehe auch daran, dass man zumindest das Phänomen an sich begriffen hat. Und das ist ganz interessant, das ist so ein Anknüpfungselement, aber es kann auch sein, dass das einfach Anfang des Diskurs signalisiert an der Stelle. Und wir brauchen für Hervorhebung, für Lifting eben für die Isolation vom Gefahr als Botschaft dieser Äußerung eben diese zwei Elemente, das ist oder es ist an der Stelle. Und wir, wenn wir die hier abschaffen, dann bekommen wir, man muss die Gefahr sehen. Ja? Das ist so, man muss die Gefahr sehen. Und es ist die Gefahr, die man sehen muss. Ist ja ganz klar, die zwei verschiedene informationelle Aufwendungen oder Anstrengungen, die man bringen muss. Das sind die Großen, die davon profitieren. Die Großen profitieren davon. Genau das Gleiche, die Großen müssen isoliert werden. Isolation heißt an der Stelle Kontrastbildung, Hervorhebung, Lifting, Fokussierung, alles Mögliche. Das sind die Instrumente dafür. Wenn man die abschafft, dann ist das nicht mehr isoliert. Das natürlich auch und die Komplementizer des Nebensatzes als Einleitung natürlich auch. Und dann bekommen wir diesen Satz, das sind die Großen, die man die davon profitieren und die Großen profitieren davon. Jetzt ist ganz interessant, ich habe bewusst auch das hier links aufgeschrieben, diejenigen von euch, die diese, also das war diese Seite, glaube ich, dann hätte man jetzt, nein, ihr habt ja das ja gehabt bereits, richtig? Und das ist, das bei euch sieht das ganz anders. Nee, umgekehrt?
Also wir haben das geschrieben, was da steht.
Das hier, okay, dann... Das hier. Moment mal. Was hattet ihr als gegeben gehabt? Das hier. Ja, das meine ich. Und als ihr jetzt gesehen habt, was hier entstanden ist, das ist doch ja, mehr oder minder überraschend, würde ich sagen, weil als geschrieben, wenn man die hier vergleicht, das hier, was hier steht, ist gar nicht so neutral. Ja? Gar nicht so alle Isolationsmöglichkeiten abgeschafft. Und das ist jetzt keine Korrektur dessen, dass, davon, was ihr vielleicht stattdessen hier aufgeschrieben habt. Es ist einfach die Vorstellung darüber, wie im Bundestag das gemacht wird. Es wird versucht, die gesprochene, die informationell aufwendige, sehr stark kontrastierte Inhalte nicht komplett abzuschaffen. Das ist dabei das Interessante. Und da sehen wir jetzt, wie die das gemacht haben und vergleichen wir, was sie aufgeschrieben haben. Und das ist die Gefahr, die man sehen muss. Dieser Gefahr müssen wir uns stellen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob der Autor sich beschweren würde, das habe ich aber nicht gesagt. Ja, es ist viel neutraler als das, es ist nicht mehr Kleft, aber es wird trotzdem versucht, das so etwas, so ein mehr Volumen zu verleihen, damit da vielleicht eine ganz bestimmte Landschaft entsteht, so eine informationelle Landschaft entsteht. Ja? Und das ist nicht das, was jetzt hier steht. Obwohl das hier absolute Geberkonstruktion ist, absolut neutrale Konstruktion ist. Und wo hatten wir das? Das sind die Großen, ne? Das war etwas unten. Das sehen wir ganz kurz, weil da... Wo ist das? Ach so, davon profitieren die Größen. Die, ja, sofort. Ja, eine Sekunde nur, sofort. Davon profitieren die Größen, wenn man das ausspricht. Die Großen sind, die davon profitieren. Und davon profitieren ist erlaubt, es ist eine ungewöhnliche, keine Standardtopologie, die wir uns vorstellen. Das ist Standardtopologie. Das ist die informationell gesehen neutralste, flachste Konstruktion. Das hier aber nicht, obwohl das kein Spaltsatz ist. Ich habe vorhin gesagt, wir überführen Spalt in Nicht-Spaltsatz, Kleft in Nicht-Kleftsatz. Diese Überführung muss aber nicht automatisch heißen, dass wir komplette Landschaft, die Vermittlung der Botschaft komplett abschaffen. Hier wird trotzdem Wert drauf gelegt, das, was man in der gesprochenen Sprache als wichtig erachtet hat, als fokussierungswürdig erachtet hat, trotzdem in der schriftlichen Sprache vielleicht nuanciert überzunehmen. Und das ist eine Version. Davon profitieren die Größen. Ja, die Großen ist etwas, was gegeben ist, was man runterplappern kann. Wenn man diesen Satz ausspricht, dann ist das wirklich so ein Downstep. Also das, was am Ende kommt, wird kaum noch gehört. Aber davon wird gehört, das wird auch akzentuiert, darauf kracht auch Peach. Und das ist in der geschriebenen Sprache doch mit einer gewissen, nicht so hoch wie in den Kleftsatz, aber trotzdem mit einer informationellen Grillierung. Jetzt bist du dran.
Es ist schon fast beantwortet. Mhm. Also, wie man im Bundestag spricht, ist es mehr so ein bisschen, soll klug klingen
klug. Ja, ich das? Echt jetzt? Oh. Das hier? Die Gefahr mussten wir uns stellen. Ja, aktiver Satz, so nennst du das? Weil das Agens beinhaltet. Beinhaltet das davor auch. Also was meinst du unter aktiver Satz? Ich finde, ja, aber ich finde, durch Demonstrativum ist die Bedeutung, die Botschaftigkeit von Gefahr trotzdem nicht, geht nicht verloren. Ja, so wie davon und diese Gefahr mussten wir uns stellen, liebe Genossinnen und Genossen, würde ein SPD-Abgeordneter sagen. Ja, also trotzdem, und da sagt er, wer ist das jetzt, Sigmar Gabriel, das ist die Gefahr, die wir uns stellen müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Ja? Und geschrieben wird das nicht in Kleftform. Das ist jetzt, worauf ich hin will. Kleft ist ein genuin für gesprochene Sprache. In der geschriebenen Sprache macht man das nicht. Man erreicht dieselbe Ziele in der geschriebenen Sprache, aber anders. Das möchte ich einfach damit sagen. Ja? Das ist, was wir im Kopf in unserem Kompetenzbereich haben. Also das ist, womit wir, das ist unser F0. Das ist unser Ausgangsproblem. Position. Wenn wir aber es tatsächlich drauf ankommen lassen, darüber zu schreiben oder das auszusprechen, dann greifen wir an verschiedenen Mitteln. Ja? Und das war eigentlich, gibt es, nützt dir eigentlich bewusst oft Kleft? Okay, ich stelle meine Frage zurück.
Diese Aufzeichnung, was ist da, wofür wird die verwendet oder gemacht? Weil es ist ja kein Protokoll.
Doch, ist es. Es ist eine stenografische Aufzeichnung des Bundestages. Also wenn du auf Bundestags-Internetseite gehst, da hast du alle Sitzungen, alle protokolliert. Und da sitzen, glaube ich, 4 Personen in, glaube ich, 2-Stunden-Takt oder etwas weniger. Und es wird alles, es wird sogar Applaus, es gibt verschiedene Qualitäten des Applaus. Das wird auch notiert. Zum Beispiel Lammert reicht das Blatt am Protokoll für. Das wird auch notiert. Das wird alles notiert, was man... Das, was in Interaktion zu, also wichtig ist, wenn einer meinetwegen so eine WhatsApp-Nachricht schreibt, wird natürlich nicht. Ja? Wenn einer schläft oder schnarcht, wird natürlich auch nicht aufgezeichnet. Aber es wird so gut wie alles aufgezeichnet. Ich weiß das deswegen genau, weil unsere vorletzte Sitzung widmen wir komplett an Bundestagsprotokollen, die wir syntaktisch analysiert werden, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber das werde ich nicht alleine machen. Deswegen ist das tatsächlich... Das Ziel, ich weiß, kennst du dich mit den Protokollarten? Es gibt so Berichtsprotokoll, Ereignisprotokoll.
Protokoll, vor allem wenn dann noch andere Sachen so detailliert mit einbezogen werden, ist auch eigentlich hauptsächlich dafür da, möglichst exakt das wiederzugeben, was gesagt wird. Und warum
ja.
Ändert man dann diese Strukturen?
Weiß ich nicht, okay, da bin ich überfragt. Also du meinst, man muss sich doch keine Mühe machen und dann einfach aufschreiben, das, was die sagen, direkt, wortwörtlich, meinst du, oder?
Nein, das wäre das, was für mich Sinn machen würde, dass man eben das, genau was gesagt wird, eben genauso dokumentiert und eben dann das Ganze nicht...
Also ich denke einfach, als Einzige, was aus meiner Sicht natürlich hier nicht weiter übernommen wird, ist die Syntax der gesprochenen Sprache. Ich sage ja nicht, dass die Informationsgliederung zerstört ist. Also das wollte ich vorhin sagen. Die Lifting oder die Hervorhebung von Gefahr ist ja weiterhin, aber mit Instrumenten der geschriebenen Sprache. Die Übernahme von Profite, was hier wahrscheinlich hier als wichtig erachtet wird, wird hier aus meiner Sicht weiterhin übernommen, aber mit Instrumenten der geschriebenen Sprache. Deswegen, aus meiner Sicht geht da nicht viel verloren. Klar, das kostet Mühe und ich weiß nicht, warum man sich diese Mühe macht, aber es sind speziell geschulte Leute, die das machen.
Ja, ich wollte nur dazu sagen, ich habe ein Praktikum mal gemacht in einem Sitzungsstück, und diese Dinger sind dafür da, diese Protokolle sind ja dafür da, für die Leute, die nicht drin sitzen, weil sie das nicht gerade nicht können, dass sie das nochmal lesen können. Dementsprechend ist das, glaube ich, vor allem dafür da, das Ganze leserlicher zu machen.
Leserlicher zu machen, ja. Also das ist produktorientiert, wie wir immer bezeichnet haben. Ja. Wie dem auch immer sei, ich schicke dieses Blatt auch euren Tutoren und ihr könnt in der Tutorial nochmal drüber sprechen. Bringen wir das kurz zusammen. Ab heute erwarte ich von euch, dass ihr bewusst kleftet, bewusst spaltet. Ja, und guckt, wie die Leute darauf reagieren. Ja. Übertreibt manchmal und mal gucken, wie ihr einfach rüberkommt. Es gibt idiomatisch auch, also für unsere individuelle Sprache, charakterisierende Spaltungsformen. Manche spalten tatsächlich nur als Pseudospaltungsform oder als Invertierung. Es ist sehr interessant, sich selbst manchmal zu introspizieren, wie erreiche ich das? Also wie isoliere ich die Elemente, die ich als wichtiger erhalte? In der nächsten Sitzung sprechen wir über Negation. Man kann sich vielleicht langsam sich darauf einstellen, über die Syntax des Negierens. Und ist auch ein unglaublich interessantes Thema, auch für gesprochene Sprache und auch für geschriebene Sprache. Und es bleibt spannend. Bis Mittwoch.
Luca. La corga, interesse. Tu ti sono venuto di nuovo a Watco.
Cosa?
Le lezioni.
Cosa?
Solo.
Ah, questo con la mizza, questo. Sabuto il sacco di una guerra, da?
Lombis.
Polizia.
Ah, lo so. Quindi la stanno da uscire. La stanno da uscire. In mezzo a Issa a Ritulevo. Issa Shabi la Cava a Ritulevo. Qua?
Solo da Issa.
Aisha la
Allah.
Aber Facebook schon
zu dir. Ah, Italien will wohl bis jetzt noch die Polizei sollen bis zu Sambo Italien sich da zu kaum was kommen, ne? Aha. Da was mal jetzt da nach ist und was Tolle Schori dann ich habe was so wurde da kommen dann.
Aber mein Gott, es hat zwar die Polizei für uns sollen nicht archeba,
egal. Даже царе Магалита, wenn eine Beschwerde über dich wegen Lärmbelästigung eingegangen ist. Da ist echt alles drin, aber da haben die wenigsten wenig
Einsicht.
Aber das, da haben die Einsicht, wegen, also da haben wir ganz, ganz wenige Personen Einsicht. Und das kann vor Gericht auch nicht sein.
Ja, aber wenn du dich für Bundestag kandidierst, dann kommt das hoch.
Nein, auch
nicht.
Also, wenn du sowas, da stehen auch Sachen drin, zum Beispiel, du wurdest ohne Fahrkarte erwischt.
Du bist ab so Schwarzfahren, meinst du?
Ja, solche Sachen. Aha, okay. Also, da steht überhaupt, da ist ein ganzes Protokoll, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass du einen Streit mit deinem Mann hast und der immer wieder Anzeige erstattet, aber es keine Verurteilung kommt.
Ach so.
Das Verfahren ist zwar sauber, aber dort ist es vermerkt, dass du immer wieder Streit mit dem Nachbarn hattest. Und wenn der Nachbar zum Beispiel irgendwann eines Tages verschwindet,
dann bist du der, der dazu was
genau. Dafür, genau dafür ist es dann.
Das ist schön.